Steuern leicht gemacht für Sidepreneure. Heute wollen wir dir Smartsteuer vorstellen, das Tool, um Zeit und Geld bei der Steuererklärung zu sparen. Importiere deine Daten ganz einfach aus LexOffice, lass den Smartcheck ganz bequem alles für dich prüfen und sende deine Steuererklärung direkt ans Finanzamt. Konzentriere dich auf deine nebenberufliche Gründung, Smartsteuer übernimmt den Rest. Jetzt auf smartsteuer.de.
Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur-Podcast, deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen.
Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen
sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee übers Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung.
Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur-Podcasts. Ich habe heute Martin Grosse zu Gast. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht von LinkedIn. Er ist auch stark verbunden mit dem Begriff Königsklasse oder sollten wir vielleicht auch schon Marke sagen. Aber da vielleicht so als kleiner Cliffhanger erstmal. Lieber Martin, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass du hier im Sidepreneur-Podcast zu Gast bist und dass du uns auch so ein bisschen mitnimmst in diese Art des Gründens beziehungsweise einfach auch mal in die Markenwelt, deine Markenwelt und deine unternehmerische Geschichte mit einsteigen lässt. Aber bevor wir loslegen, was muss man zu dir wissen, damit man so ein bisschen ein Bild von dir im Kopf hat, abseits der Businesswelt? Was macht dich aus?
Genau. Erstmal herzlichen Dank, Peter. Lieber Peter, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Sehr, sehr cool. Ja, was mich ausmacht? Ist eine gute Frage. Ich meine, man packt immer das Wichtigste auf LinkedIn tatsächlich, weil es so den Lebenslauf wiedergibt. Aber dann sind da ja Sachen nicht drinnen, die einen wirklich ausmachen vielleicht. Ne? Wobei ich das tatsächlich gemacht habe. Also ich habe eine sehr, sehr enge Verbindung zur Musik, sage ich mal. Und Grundfrage auch in dieser Königsklasse-Senderei, die ich da gemacht hatte, ist immer, dass ich Leute frage, weißt du noch, was du werden wolltest, als du klein warst? Weißt du es noch?
Ich glaube, ich wollte mal irgendwie sowas wie Meeresbiologe werden, einfach viel tauchen. Jetzt tauche ich in Interviews ab, zum Beispiel heute mit dir. Aber ich kann die Frage vielleicht auch nochmal gegenüber an dich stellen. Was wolltest du denn werden, als du klein warst?
Genau, ich wollte tatsächlich Rockstar werden. Okay. Bin ich leider nicht geworden, habe viele Anläufe gehabt. Wir hatten sogar mit zwei Bands wirklich die großen Durchbrüche fast geschafft gehabt. Und es ist ein Riesennetzwerk, was man braucht und sehr, sehr viel Anstrengung davor. Ja, das ist was ich nicht so ganz immer überall hochhalte. Aber 2004, als es noch keine Smartphones und Apps gab, da war ich 21 und war gerade in den USA, wo man auch ein bisschen Alkohol trinken durfte. Und wir hatten das Glück mit einer Nürnberger Rockband, wo ich glücklicherweise als Rapper dabei war und zweiter Gitarrist und Zweitsänger, in Hollywood am Sunset Boulevard mit dem Bon Jovi und U2-Produzenten im renommiertesten Studio der Welt, den East-West Studios, aufnehmen zu dürfen. Das glaubt einem keiner. Ist aber wirklich passiert, gibt's alles online, auch auf YouTube.
Cool. Also das heißt, Musik hat eine große Rolle früh bei dir gespielt. Was war so vielleicht vom Rockstar-Behavior zum Tagesbusiness sozusagen, was war so dein beruflicher Werdegang in der Zeit? Also wie ist das alles zusammengekommen bei dir?
Ja, coole Frage. Tatsächlich war es so, ich habe irgendwie aus Verlegenheit Jura angefangen zu studieren. Und das war eigentlich deswegen, weil ich gelernt hatte, dass bis 1900 in Deutschland alle juristischen Texte auf Lateinisch waren. Und Latein war mein Lieblingsfach. Da hatte ich eine 1 tatsächlich mit Leistungskurs. Und ich habe mir eigentlich überlegt, Lehramt zu machen. Dann wäre ich so ein Thomas Gottschalk geworden. Mhm. Dann aber beim Einschreibetermin jemanden getroffen, der gesagt hat, komm, mach Jura, mache ich auch, fangen wir zusammen an. Und das war so einfach aus dem Nichts geboren. Und dann war ich plötzlich im Jurastudium drin. Und habe mich dann eben tatsächlich während des Studiums, das war dann tatsächlich auch 2002/2003 ging das ja los mit dem Wintersemester und 2004 waren wir schon in Hollywood mit den Bon Jovi-Produzenten gesessen und ich habe dann das Studium natürlich hart schleifen lassen plötzlich, natürlich sehr, sehr viel geübt und gelernt und getan und Songs geschrieben, geprobt und mich dann aber parallel auch im Juristischen natürlich reingefuchst in die ganze Materie Musikrecht, Urheberrecht, Medienrecht, ne, Filmrecht, was es alles gibt und davon zehre ich natürlich heute noch und genau, man kann dann sagen, die Band gibt es leider nicht mehr, die anderen dann auch nicht mehr. Ich durfte letztens kürzlich tatsächlich in einem Musikvideo mitspielen, das fand ich ganz schön, von dem Sänger von damals, der immer noch Musik macht und das immer noch macht, cool. Die heißen Stereotide und der Song heißt Try It, findet man auf YouTube. Und da spiele ich in einem lustigen oder in vielen lustigen Kostümen, unter anderem den Paulchen Panther.
So schließt sich der Kreis.
Und das innere Kind darf man natürlich nie verlieren, also ich spiele das auch.
Cool. Aber es ist ja so, dass dass dich dann ja auch die Juristerei im klassischen Sinne ja auch nicht so gecatcht hat, dass du sagst, du hast dann irgendwann in einer Anwaltskanzlei oder im großen Unternehmen als Jurist angefangen, sondern das hat dich dann doch ja auch in eine andere Richtung verschlagen. Was waren so die Beweggründe bei dir?
Tja, wie kam das? Also ich habe tatsächlich parallel immer beides laufen lassen. Dadurch lernt man viele Fähigkeiten, so Soft Skills, irgendwie auch so Projektmanagement und Sachen gleichzeitig machen zu können, die komplett kompliziert und komplex sind, langfristig aufzubauen und hochzuziehen. Ich habe am Ende des Tages natürlich schon eigentlich einen Juraabschluss machen wollen, um meine Eltern stolz zu machen. Tatsächlich. Und ich habe auch das erste Staatsexamen zum Glück gerade so noch geschafft. Habe dann noch ein Diplom dafür bekommen. Da gibt es dann einen Diplomtitel. Diplomjurist Univ darf ich mich nennen, von der FAU Erlangen-Nürnberg, wo ich herkomme. Was tatsächlich auch inzwischen die innovativste Universität Deutschlands ist sogar. Die sind auch auf LinkedIn sehr, sehr stark. Die haben jetzt fast 100.000 Follower auf LinkedIn allein schon. Ja, aber ich habe dann eben irgendwie den Absprung gemacht und dann das zweite Staatsexamen hat nicht sollen sein. Ich habe es zweimal versucht und habe im Rechtsreferendariat aber dann Stationen tatsächlich bei Kanzleien gemacht. Und dann war ich einmal in Erlangen bei dem ersten richtigen Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, den es so in Bayern sozusagen da in der Region gab. Und dann war ich tatsächlich, weil ich ein Buch entdeckt hatte, das hieß Das Handbuch der Musikwirtschaft vom Andreas Scheuermann, den ich bis dato gar nicht kannte. Und dann habe ich da so ein bisschen reingelesen und das fand ich sehr spannend, Musikwirtschaft natürlich, aus Gründen. Und habe dann herausgefunden, dass er nicht bloß Anwalt ist und Dozent oder so, sondern eben auch tatsächlich, wie sagt man immer, geschäftsführender Gesellschafter oder ja, von Brainpool war. Und Brainpool ist ja die große Schmiede aus Köln, die unter anderem ja auch Stefan Raab mit groß gemacht hat mit TV Total oder Lena Meyer-Landrut und wie die alle heißen, ne? Also ganz, ganz spannende Geschichte. Und in der Kanzlei durfte ich dann mein Rechtsreferendariat bestreiten. Und wenn ich das dann geschafft hätte mit dem zweiten Examen, wäre ich wahrscheinlich auch Medienrechtsanwalt irgendwann geworden. Auch mit dem Netzwerk, das ich da habe. Und nicht zuletzt, lustigerweise, die Kanzlei Scheuermann Westdorf Strittmatter aus Köln betreut auch offiziell als Markenvertretung meine Marke Königsklasse heute. Es schließen sich immer Kreise, richtig.
Genau, es schließen sich Kreise, aber was ich ganz interessant finde bei dir ist ja auch so das Thema, dass du dir sehr anscheinend auch, vielleicht war es auch unterbewusst, aber du warst ja klar, dass du dich nicht nur für diesen Bereich Medien interessierst, sondern dass du auch irgendwie in irgendeiner Form medial tätig werden willst. Zumindest legt es nahe, wo so deine nächsten Schritte dich hingeführt haben, weil du hast ja auch als einer der ersten so irgendwie erkannt, wie wichtig vielleicht LinkedIn jetzt auch für den deutschsprachigen Raum werden kann und bist da sehr, sehr, sehr früh drauf eingesprungen. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen den Gap jetzt nochmal schließen von. Ja, du hast sozusagen dein Studium abgeschlossen, du hast die ersten beruflichen Schritte gemacht und bist dann aber auch schon sehr schnell ja aufmerksamkeit stark auf dieser neuen Plattform aktiv geworden damals.
Genau, ja, das kam so. Wir hatten mit der Band tatsächlich, sobald wir wieder in Deutschland waren, nach dem April 2004, also das ist ja jetzt wirklich 20 Jahre genau her, ein paar Wochen. Und insoweit will ich dieses Jahr eigentlich auch jetzt um die Zeit gucken, dass ich nach USA wieder rüberfliege, um da wieder alle Verwandten und Leute zu treffen, mit denen wir da gearbeitet hatten, falls das funktioniert, und noch das Studio zu besuchen, wo wir damals waren. Wir hatten dann einmal ein Vorspiel vor einer großen Plattenfirma, so ein Major, und die haben uns leider keinen Deal gebracht, sondern es kam plötzlich die neue deutsche Welle, die neue neue deutsche Welle mit Tokio Hotel, Silbermond und Juli raus. Und als Deutschsprachige durften wir englischsprachige Musik nicht beim Radio spielen. Also hatten wir plötzlich keinen Markt mehr, wo wir hier hätten loslegen können. Und wir saßen bei ganz vielen Top-Managern aus der Musikindustrie, die die größten Bands hier betreuen. Und die haben uns gesagt, wir können euch das Geld nicht geben, weil dann macht man euch sofort auf Platz 1 mit dem, was ihr da mitbringt. Also das war eine sehr, sehr verzwickte Nummer. Und insoweit haben wir einen Businessplan geschrieben und selber Investoren gesucht. Und ich habe dann 2008 die Einladung auf LinkedIn vom heutigen oder damaligen schon Chief Evangelist Brand Marketing und neuerdings auch AI von Google USA aus Mountain View bekommen. Und da war ich unter den ersten 23 Millionen Usern. Heute sind wir 1 Milliarde User auf LinkedIn. Und LinkedIn wurde dann ja auch vor 7 Jahren, wo wir beide als Gründen angefangen hatten, so von Microsoft gekauft. Das ist auch ganz spannend an sich. Genau, und im Prinzip habe ich dann so ein bisschen Growth Hacking mäßig geguckt, wo meine Bon Jovi-Produzenten auf LinkedIn rumhüpfen und habe die damals schon gefunden. Und habe dann entdeckt, okay, cool, das ist ja wie MySpace, wie ICQ, wenn man das noch kennt, ja. Manch einer kennt das noch, oder StudiVZ oder so Geschichten. Das kann ich ja wirklich zum Kommunizieren nutzen und habe dann darüber versucht, eine Fanbase aufzubauen und Follower zu sammeln. Damals gab es noch keine Follower auf LinkedIn, aber eben für mich eben so eine Art Reichweite im Netzwerk. Also ich habe dann irgendwann tatsächlich auch diese zigtausend geknackt. schon frühzeitig, wahrscheinlich einer der ersten in Deutschland oder der erste, I don't know. Aber ich habe darüber versucht, unseren Businessplan an Investoren, vor allem aus USA, in Hollywood und Mountain View zu verticken, damit wir mit der Band selber ein Label gründen können. So kam das alles zusammen tatsächlich, genau, seit 2008. Das sind jetzt 16 Jahre gut und sind viele Industrien dazugekommen, viele Länder, und ich hatte am Ende 23.000, 24.000 Kontakte, die wurden dann zu Followern umgemünzt. Irgendwann nach der Instagram-Welle, weil Instagram kam ja viel später gegründet raus, als LinkedIn schon existierte. Und ich wurde von vielen belächelt, so, ah, guck mal, der zigtausend Follower auf LinkedIn und so, was soll der Quatsch so ungefähr? Und ich bin damals vor 7 Jahren auch wirklich viel hausieren gegangen und habe Leute versucht zu bekehren, sozusagen, zu evangelisieren oder eben auch als Kunden zu gewinnen, weil ich gesagt habe, guck mal, das ist eine viel coolere Reichweite B2B als LinkedIn, als Insta. Das hat damals keiner verstanden. Heute ist es teilweise in Deutschland immer noch schwer, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Aber ich habe nie aufgehört, und so sind jetzt inzwischen 30.500 Follower und 30.000 Direktkontakte, und mehr geht auch tatsächlich nicht. Und habe quasi von der Plattform dann 2017 auch eine Einladung in die Deutschland, Österreich, Schweiz Offices in München in der Hofstadt am Marienplatz bekommen und wurde dann dort ausgezeichnet als Top Social Seller Münchens mit dem Social Selling Index, wie das heißt. Kann man gerne mal googeln oder eben auch LinkedIn.com/sales/SSI eingeben. Dann steht der persönliche Social Selling Index da, und der war immer über 80. Und das bedeutet, wenn du da einen sehr hohen Index hast, dass du Relationship Sales machst und den Leuten wirklich Vertrauen schenkst und sie dir Vertrauen schenken, und so kannst du schneller zu Umsätzen kommen, schneller befördert werden und sowas. Das haben die mit großen Studien weltweit schon exerziert. Genau.
Und wir sprechen ja zu der Zeit immer noch, zu einer Zeit, wo du jetzt auch noch einen Dayjob hattest, oder? Warst du da schon komplett selbstständig?
Nee, das kam so. Ich habe dann das zweite Examen leider nicht geschafft, wie erzählt. Das war so um 2011 rum, meine ich. Und dann war ich erstmal ein halbes Jahr arbeitslos, und das ist die schönste Zeit meines Lebens neben dem Studium, muss ich sagen. Wirklich einfach mal frei hatte und ein bisschen so sich auf sich selber fokussieren konnte. Es ist in Deutschland sehr stigmatisiert, wenn du arbeitslos bist, und es ist verpönt auch schon fast, oder man hat Existenzängste und was auch alles. Aber auf der anderen Seite, du hast endlich mal Zeit für dich. Und der Freistaat Bayern oder auch die, weiß ich gar nicht, Bundesregierung wahrscheinlich auch, es wird ja ein Gründerfonds oder Stipendium vergeben sozusagen vom Staat, und zwar nur, wenn du ALG 1 beziehst. Und dann kannst du dich nochmal bewerben um eben Gründerzuschüsse und Finanzierungen, die du sonst gar nicht kriegen kannst. Also die kriegst du nur, wenn du ALG 1 beziehst tatsächlich, wenn du dafür berechtigt bist. Und das fand ich schon mal ganz spannend. Hab dann aber damals bei Disney ein Praktikum gemacht und gearbeitet und parallel dann immer LinkedIn mitgezogen, LinkedIn Deutschland, LinkedIn USA von Disney sozusagen. Dann war ich angestellt bei einem Softwarehersteller und Visualisierungsexperten, Startup, das sehr groß war. Die haben die komplette Visualisierung für die Produktkonfiguratoren von Audi und Volkswagen Gruppe etc. gemacht. Also da habe ich auch Audi mitbetreut. Und insoweit habe ich dann auch natürlich die ganzen Ingolstädter kennengelernt, auf LinkedIn damals schon verbunden, dann Audi, US, Audi, China und wie sie alle heißen. Und das gleiche Spiel in der kompletten Gruppe plus Mercedes plus Daimler plus BMW und wie sie alle heißen. Und da habe ich mein Netzwerk da groß ausgeweitet und parallel das Ganze dann auf Facebook, weil ich eine Zeit lang dann nach Hamburg gezogen war, um dann diese Software auch zu versuchen, an die Agenturwelt zu verkaufen. Und die fanden das so cool, dass sie gesagt haben: Mensch, Martin, lass uns doch auf Facebook adden. Da war Facebook noch schick damals. Das war so, weiß ich gar nicht, 2014, 15, sowas, glaube ich. Und dann bin ich plötzlich in das Netzwerk eben so reingerutscht und mit allen privat befreundet, bis zur Gründer- und Geschäftsführerriege von Jung von Matt und Serviceplan und Philipp und Cointi. Und wie die alle heißen, Scholz und Friends, die großen Agenturen Deutschlands, auch Europas. Und dann konnte ich quasi diese verschiedenen Kanäle für mich nutzen, war aber immer noch angestellt. Wir sind dann gekauft worden. Ich bin zur Konkurrenz gegangen. Das ist ein amerikanischer Konzern gewesen für Produkt Lifecycle Management Software, Stammdatenhaltung, ganz, ganz verrücktes Zeug. Also, und sobald ich bei dem US-Konzern gearbeitet hatte in Unterschleißheim hier, bin ich von 1.000 Sales-Leuten weltweit unter die Top 5 geraten mit diesem Social Selling Index. Und das muss man sich mal vorstellen, auf der Zunge zergehen lassen. Als Quereinsteiger, als Newbie in der Firma, gleich auf LinkedIn mit diesem SSI-Thema unter die Top 5 von 1.000 weltweit zu landen. Ich wusste bis damals nicht, was das bedeutet. Also ich habe mir da nichts drauf eingebildet. Das war halt einfach interessant. Ja. Aber ich habe dann bei OMR mal gelernt, dass Influencing Geld wert ist, und habe dann auch eine Nachverhandlung in der Probezeit versucht. Und das ist leider nicht so geglückt. Und dann war ich quasi eigentlich wieder vor der Tür, kurz bevor das Ende der Probezeit war, und hatte aber trotzdem diesen LinkedIn Award schon gewonnen und habe dann ein Jahr ALG 1 bezogen. Und das war genau April 2017 bis 2018. Und in dem einen Jahr habe ich dann angefangen, meine Filme zu produzieren, diesen Gründerzuschuss vielleicht zu kriegen, den habe ich leider nicht gekriegt, weil ich da auch keinen Businessplan geschrieben hatte, da war ich ein bisschen faul, weil ich da selber das Geschäftsmodell noch nicht verstanden hatte. Da war ich selber auch schon sehr früh auf der Geschichte LinkedIn eben und konnte wenigstens damit glänzen zu sagen, ich habe den Top Sales Vertriebs Award und ich habe 25.000, 23.000 LinkedIn-Follower. Wollen wir nicht gemeinsam was probieren? Und habe dann gesagt, ich gründe eine Filmproduktion und mache Interviews, so eine Art Videocast, Podcast, wo ich geschäftsführende Personen über ihr Leben interviewt habe und denen quasi die Produktion und die Reichweite geschenkt habe. Und so ist das ganze Königsklasse-Format entstanden.
Okay, lass uns, bevor wir jetzt genau auf Königsklasse eingehen, weil das wird
Ja.
ja ein Hauptthema sein des Podcasts, kann man das dann so zusammenfassen, dass man sagt, hey, du warst dir bewusst, diese Reichweite, die muss irgendwas wert sein, die du dir aufgebaut hast. Und dann war es eher so opportunitätsgetrieben zu sagen, hey, was könnte ich mit dieser Reichweite auch machen? Und dann hast du nach rechts und links geschaut oder hat dich das Thema, und jetzt machen wir den Übergang zu Königsklasse, das müsstest du nämlich jetzt gleich auch noch erklären, was ist die Königsklasse überhaupt in dem Fall gewesen? Hat es dich gefunden sozusagen, weil du dann dieses Thema mit den Geschäftsführern, die du interviewt hattest, als Medienformat eben gehabt hast und sozusagen ein Markenkonstrukt dafür gebraucht hast, unter dem du labelst.
Also ich sag mal so, ich bin ja Rampensau. Wie gesagt, ich wollte immer Rockstar werden. Ich war auf der Bühne und ich habe halt viele Sachen erlebt und es gab keine Band mehr. Also habe ich gesagt, was kann ich mit meinem Netzwerk anderes Spannendes abfackeln, wo ich auch vor der Kamera was machen kann? Und das war eben zu sagen, dann gehe ich halt raus und bin der Showhost meiner eigenen kleinen Sendung. Also TV Total wurde parallel ja gerade auch abgesetzt in der Zeit ungefähr. Ich habe mir gedacht, wieso macht man nicht so eine Art TV Total oder Stromberg bei echten Firmen draußen mit echten Firmen und echten Geschäftsführern? In einem lustigen, humorvollen Spaßformat, das irgendwie um die Person und nicht um die Titel und um die Jobs geht. Weil das halt keiner macht eigentlich, fand ich, ne? Und insoweit habe ich dieses Rampensau-Thema mit aufgenommen, mich da zu positionieren und diese Interviews zu machen mit dem Netzwerk, das ich hatte. Ich habe 600 Leute angeschrieben, bundesweit, und es haben 60 sich zurückgemeldet, ja, wollen wir mitmachen. Und dann habe ich die Top 16 mir rausgesucht und jede Woche bin ich dann quasi mit einem Six oder einem Europcar oder was auch immer durch Deutschland getingelt, mit einem Kameramann eingepackt und dann sind wir halt irgendwo in Serviceplan PR in Köln gelandet oder Bitkom in Berlin und wie sie alle heißen und haben dann da mit den Hauptgeschäftsführern und Top-Entscheiderinnen diese Videos abgefackelt und hatten dann nach kurzer Zeit 16 Filme, die wir dann wöchentlich online gestellt haben. Jetzt habe ich deine Frage nicht ganz beantwortet.
Zum Teil auf jeden Fall schon, weil jetzt kommt ja Königsklasse auch das Label, die Marke ins Spiel, weil darunter sind diese Interviews ja gelaufen auch damals. War wie.
Einen habe ich noch. Einen habe ich, jetzt fällt es mir ein, genau. Wie kam das Ganze mit dem Format und wie hat mich diese ganze Idee gefunden und gefesselt, ne? Das war die Frage. Und im Prinzip war das so, dass ich nicht bloß, wie ich gerade erzählt habe, dieses Netzwerk eben aufgebaut und mitgezogen hatte, sondern ich hatte ein Sales-Training noch damals, wo ich angestellt war, von Michael Ehlers. Der war damals Präsident vom Club 55, die Top-Experten Europas im Marketing und Sales. Und der hat mich da in einem Sales-Training interviewt, beziehungsweise wir durften Sachen vorbereiten und eine Rede halten und die wurde dann, also Rhetorik und Sales-Training war es eigentlich. Und dann vor der Kamera sozusagen aufgezeichnet, das machen und dann haben wir danach das Video angeschaut von jedem von uns und jeder von uns und dann analysiert. Und bei mir war das so, die fanden das alles super authentisch, super lustig, mega humorvoll und toll und wir haben alle gelacht und ich auch und dann dachte ich mir, Mensch, das muss ich doch eigentlich verwandeln irgendwie und das nutzen. Und so ist dann das Format entstanden, dass ich dann den Michael Ehlers bei ihm in Bamberg in seinem Institut besucht und interviewt habe mit einem Video. Das war eher schlecht als recht. Das war eine Stunde Take einfach und ganz schlecht selber zusammengeschnitten, mit eigener Musik untermalt. Aber es war der Prototyp dieser Königsklasse-Reihe, die am Ende eben 5 Minuten gedauert haben nur noch und eben nochmal sehr, sehr professionell wurden unter dem Label Königsklasse. Genau.
Genau, und jetzt lass uns mal auf das Label, auf die
Ja.
Marke Königsklasse eingehen, weil du hättest ja jetzt das auch als Personal Brand machen können oder was auch immer, diese Interviewreihe, aber du hast dich ja ganz bewusst dafür entschieden, dass du sagst, hey, das braucht eine Marke und das muss irgendwie griffig sein, da brauchst du irgendwie Power dahinter, und willst es unter einem eigenständigen Medienformat in dem Fall machen. Oder was waren genau deine Überlegungen dabei, das so anzugehen?
Na, wie gesagt, also das eine ist, das habe ich noch nicht gesagt, stell dir mal vor, du bist Jochen Schweizer und bist in ganz Deutschland, Europa bekannt als Jochen Schweizer, aber die Firma heißt Jochen Schweizer. Das ist Personal Branding und Corporate Branding in einer Person, Unipersona sozusagen. Das kannst du später rausverkaufen. Meine Idee war aber nicht, dass ich einen Exit machen will. Ich will das auch nicht verkaufen in dem Sinne. Ich möchte was als Familienunternehmen hochziehen. Kommt noch dazu, mein Dad ist in der Zeit gestorben. Den konnte ich super stolz machen mit den Filmen und auch, dass er gehört hatte, dass ich den German Brand Award und den Deutschen Preis für Online-Kommunikation gewinne. Das war natürlich sehr schön zu sehen, dass er da super stolz drauf war. Und ich habe das ja vor dem Hintergrund gemacht, dass man, als wir jung waren, also ich bin jetzt 41 geworden, ich bin nicht mehr Gen Z, ja, und als wir jung waren, weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin jetzt 41, schon mal alt, nicht mehr Gen Z.
Ja, ich auch nicht.
Müssen wir auch nicht drüber elaborieren, ja. Aber das Thema ist auf jeden Fall, da sind wir von der Schule ins Berufsinformationszentrum geschickt worden und mussten den Computer irgendwas hacken, und dann hat der Computer gesagt, du wirst Gärtner. Und ich habe gesagt, nee, ich werde nicht Gärtner. So, und ich habe mir überlegt, wie cool das wäre, jetzt wo es Smartphones gibt und Apps gibt und alles, wenn man so ein Inspirational Hub oder eine Landingpage oder eine App oder wie auch immer hätte, vielleicht auch bloß unter dem Label Königsklasse sogar, wie gesagt, oder als Content-Format, wo junge Leute reingucken und einen Blick in die Wirtschaft von heute kriegen können. Weil die eben nicht auf LinkedIn sind und die kennen sich überhaupt nicht aus, was LinkedIn angeht oder auch, was will ich mit Firmen gerade, ich studiere noch oder, weißt du? Und deswegen habe ich dieses ganze Ding überhaupt erstmal aus der Taufe gehoben. Ich habe das Gefühl, ich habe die Frage wieder nicht richtig beantwortet.
Doch, also es war ja genau die, was war dein Antrieb, deine Marke ins Leben zu rufen? Und jetzt ist ja vielleicht dem einen oder anderen der Begriff Königsklasse ja auch eingängig, weil man das ja auch oft hört irgendwie. Meistens aus dem Sportbereich, wo irgendwie immer die Top-Ligen zum Beispiel als Königsklasse bezeichnet werden oder in der Formel 1, die ja gerne auch mal als Königsklasse bezeichnet wird. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, das trifft genau mein Medienformat, und B, würde jetzt der eine oder andere vielleicht von der Seite einschalten, wie kriegt man das überhaupt geschützt?
Ich gehe mal auf zweites zuerst an. Ich habe mal irgendwann mit Anwälten Kontakt gehabt, die gesagt haben selber, das kriegst du nicht geschützt. Und ich habe auch Thomas Gottschalk am Flughafen getroffen, weil ich damit nichts verdient hatte damals in dieser Aufbauphase, weil keiner dafür was zahlen wollte. Habe ich dann in Duty-Free-Shops am Flughafen München gejobbt und Milka-Schokolade verteilt. Und dann kam Thomas Gottschalk vorbeigelaufen. Dem habe ich mal mein Kärtchen in die Hand gedrückt und sagte, holla, was macht ihr bei Königsklasse? Ich so, Videos, Influencer, LinkedIn. Ach, lass mich mit den Influencern in Ruhe. Und dann sage ich so, ja, und ich melde das als Marke. Und dann sagt er, kriegst du nicht. Und dann sage ich, top, die Wette gilt, Tommy. Und dann habe ich original mit Thomas Gottschalk eine private Wette gemacht, ob ich es schaffe, diese Marke zu kriegen. Und tada, ich habe es dann tatsächlich eingetragen bekommen. Die hieß halt Königsklasse Hashtag 1. Ja, aber trotzdem ist das Ding als Wortmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt gelistet und durchgegangen worden. Aber auch nach dem, was ich alles vorher schon abgeliefert habe. Weil, wie gesagt, Deutscher Preis für Online-Kommunikation, das ist das Ding in Deutschland. German Brand Award, das steht für die deutsche Marke vom Rat für Formgebung, der nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, um Deutschland wieder positiv dastehen zu lassen international. Und dann habe ich die International Business Awards noch gewonnen und war in Wien und habe mir den Preis abgeholt, auch eine Rede halten dürfen und so. Auch ganz spannende Erfahrung. Man zahlt da überall selber drauf. Also es ist nicht so, dass man danach reich ist, sondern man investiert und investiert und investiert. Aber es macht Spaß und es ist toll und prestigeträchtig eben, dass jetzt auch Leute da mitwirken wollen, weil sie eben verstehen, okay, es ist nicht mehr nur die höchste Klasse einer Sportart, was es wohl laut Duden sogar heißt, sondern es ist jetzt eine eingetragene Marke, die Intellectual Property in sich trägt, also geistiges Eigentum. Und deswegen ist die inzwischen auch als Wortmarke Königsklasse in ganz Europa vom Europäischen Amt für geistiges Eigentum geschützt. Und zwar nicht zuletzt auch für Online-Streaming, Podcast, Video, Event, Merchandising, Kleidung und Award, weil ich natürlich auch meinen Königsklasse Award ausrichten will, weil ich verstanden habe, was das für ein schönes Geschäftsmodell dahinter liegt. Ja? Aber im Prinzip ist es schon so, ich wusste nicht, dass Königsklasse Champions League oder Formel 1 meint. Ich bin auch kein Sportler gewesen in dem Sinne oder sportinteressiert gewesen, bin ich jetzt inzwischen umso mehr. Und habe auch zuletzt auf dem Spobis, das ist Europas größtes Sportbusiness-Event, mit UEFA-Funktionären, dem CEO von der UEFA Hospitality und UEFA Event CEO aus Nyon, ein Foto gemacht zusammen vor dem neuen Euro24-Pokal in meinem Königsklasse-T-Shirt und habe das auf LinkedIn gepostet mit dem Hashtag Königsklasse. Also da sieht man, die UEFA ist eher Freund von mir und hat nichts gegen mich sozusagen. Und da hatten viele damals wahrscheinlich auch Angst, oh, der nennt sich Königsklasse, ich wusste es nicht, die UEFA wird den wahrscheinlich verklagen, da wollen wir nicht mitmachen. So, stellt sich alles raus, ist überhaupt gar nicht der Fall. Ja, und das ist natürlich schön. Und wie kam ich auf das Wort eigentlich? Das war noch die Frage. Ich hatte Glück. Zufall, Schnapsidee. Ich habe einen Haufen Kameraleute eingesammelt und wir haben uns am Cardo Café an der Uni in München getroffen, an einem Märztag, so wie heute, wo es aber schön war. Und ich habe eine Fernsehmoderatorin von N24, die da Wetter moderiert, eine hübsche, schlaue Frau, die war auch mit dabei. Die hat auch zwei Videos dann selber mitmoderiert, sogar vor der Kamera in dieser Sendung, die ich da entwickelt habe, um eben auch auf LinkedIn mehr zu glänzen, weil da war sie eben auch noch nicht viel unterwegs. Und ich hatte von einem von denen ein Logo entworfen bekommen, beziehungsweise die Idee war, ich wollte irgendwas mit einem Tier machen. Ich habe einfach laut gesagt, ein Tier, zum Beispiel Elefant und alles so, nee, Elefant ist nicht so cooles Tier. Ich dachte mir so, wenn ich den Elefanten nicht genommen hätte, hieß ich jetzt heute nicht Königsdasse. Also da geht's schon los. Insoweit immer schön, sich mit Leuten auszutauschen und zu unterhalten, aber auch seinen eigenen Stiefel weiter durchzudrücken und sich nicht beirren zu lassen, weil es genug Stimmen auch gibt, die sagen, das kannst du doch nicht machen auf LinkedIn sowas. Das kannst du nicht geschützt kriegen. Ja? Also ich habe das ja alles in Eigenregie einfach weitergemacht, so wie ich gemeint habe. Und das hat halt funktioniert. Und deswegen darf man sich auch nicht beirren lassen von seinem eigenen Weg und Denken. Darf halt auch nicht abheben oder so. Aber das Ding war, ich habe dann Löwe gesagt. Und alle so, ja, Löwe ist ein cooles Tier. Und ich sage so, ja, cool, okay. Dann kam ich von Löwe auf König der Löwen, weil ich ja bei Disney damals Praktikum gemacht hatte und das einer meiner Lieblingsfilme ist. Und dann hatte ich König der Löwen im Kopf und nicht den Löwen per se. Und ich hatte von einer von Disney sogar ihren Bruder mal besucht in seinem Studio in Ratingen. Und der ist der Produzent oder Gitarrero, Sounddesigner von Rammstein tatsächlich. Und von dem Enigma von, Emigrate heißen die. Das ist die Solo-Formation von dem Richard Kruspe, vom Gitarristen von Rammstein. Und der hat mir damals im Studio masterclass.com gezeigt. Kennst du das?
Mhm. So, ja, das kannte ich. Vielleicht erklär es mal, was es ist für unsere Hörer.
Gerne. Machst du das?
Also ist für mich, also mein letzter Stand ist, dass es so eine Mentoring-Plattform ist, wo du dich zu allen möglichen Themen eben informieren kannst und von den Besten lernen kannst, sozusagen aus der jeweiligen Kategorie. Also Top-Köche, Top-Speaker, Top-Unternehmer. Und ich glaube, es ist so ein Abo-Modell, so wie so ein Netflix, aber halt eben für den Kopf mehr, für die Weiterbildung. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Richtig, genau, so Learning-Videos. Und das, was ich mache, sind ja keine Learning-Videos, das sind eher so Motivationsvideos, Inspirationsvideos oder Edutainment-Videos, wo die Person hinter dem Titel so ein bisschen nach vorne gekehrt wird von Top-Entscheider-Leuten. Ja, und ich habe halt dann masterclass.com im Kopf gehabt in dem Moment. Und ich muss sagen, ich habe da hart ausgekatert an dem Morgen. Das war einfach wirklich Schnapsidee irgendwo. Also König der Löwen, Masterclass, so kam für mich Königsklasse zusammen als Wort. Und ich habe das laut ausgesprochen und alle so, oh, aha. Wissen wir nicht, ob das so cool ist. Und dann schreit einer noch aus der Ecke so von den Kameraleuten so, ey, dann wollen wir die Nummer 1 in Europa werden. Dann sage ich so, okay, das Ding heißt jetzt Königsklasse Nummer 1, fertig. Und da haben sie alle an den Kopf gehauen. Weil das zu abgehoben klingt, zu überheblich, zu arrogant vielleicht. Ja, Leute würden es nicht verstehen. Und ich weiß nicht, ob die wussten von der Champions League und der Formel 1. Ich wusste ja nicht. Ich habe einfach gesagt, das Ding heißt jetzt so. Und ich finde es cool, weil wenn das schon so polarisiert, jetzt schon, dann ist das ja umso besser, weil Stefan Raab ist deswegen erfolgreich gewesen mit TV Total und deswegen hat er auch nicht seine Sendung Stefan Raab genannt, sondern die hieß TV Total. Und ich habe mir überlegt, ich nenne mich mit meinem Format Martin Grosse, weil ich nicht irgendwie den Bon Jovi spielen will oder den Jochen Schweizer sozusagen, ja, sondern ich nenne meine Sendung, meine Online-Show auch anders und die hieß dann halt Königsklasse 1. So kam das zusammen. Genau.
Und wenn du jetzt... Also wir haben jetzt ein bisschen die Entstehungsgeschichte, wie kam es zur Marke? Du hast gesagt, du bist dann durch Deutschland getourt, hast die Leute interviewt, aber es war ja an sich noch kein, wenn ich das richtig sehe, noch kein Business Case an sich. Also die haben die Person schon dafür gezahlt, dass du sie interviewt hast in dem Fall in der Medienproduktion?
Ich habe damals, als ich diese Präsentation hatte und durch die Welt geschickt habe an diese 600 Top-Entscheiderinnen Deutschlands, reingeschrieben, die ersten Filme sind umsonst. Und ich habe gesagt, die ersten 16, weil ich wollte was in der Hand haben. Ich bin der Naturblutvertriebler, sage ich mal, Herzblutvertriebler. Das ging mit der Bandgeschichte los, mit dem Businessplan für die Investoren und Social Selling mit LinkedIn. Aber auf der anderen Seite, ich habe die letzten 10, 11 Jahre, die ich in München wohne, nur Vertrieb gemacht und immer sehr erfolgreich, tolle Zeugnisse, super Umsätze gefahren, neue Logos geholt. Und das mache ich jetzt alles genau für mich selber endlich mal, weil ich weiß, wie es geht. Und weil ich das scheinbar auch nicht gelernt bekommen habe, sondern einfach hier ist unser Sales-Deck. Was ist in einem Sales-Pitch-Deck drin? Vorne Logo von der Firma. Dann siehst du ein paar Referenzlogos, also die Referenzfirmen, mit denen man gearbeitet hatte. Dann siehst du ein paar Awards. Und dann siehst du vielleicht noch ein paar Testimonials, wo Leute dastehen und sagen, die Firma ist cool, weil so, ne? So. Und das ist im Prinzip, egal welche Firma, immer das Pitch-Deck. Danach kommen die Produkte per se und Features und Functions und Gedöns. Das ist bei jeder Firma gleich, ne? Und nachdem ich so ein Pitch-Deck für mich gebraucht hatte, musste ich das alles erstmal entwickeln. Also ich wusste nicht mehr, was das Geschäftsmodell dahinter ist. Ich wusste bloß, allein die Reichweite damals vor allem, das war ja noch krasser als heute, was da abgeht auf LinkedIn oder ging, ist per se wahnsinnig viel Geld wert. Und mich haben auch manche nicht buchen wollen als LinkedIn-Influencer damals. Die haben mich dann offiziell zurückgeschrieben, du, wir können dich nicht buchen, du bist uns zu teuer. Und ich wusste nicht mal selber um den Wert von LinkedIn. Hab dann rausgefunden, dass die teuerste Plattform eigentlich weltweit ist. Ja. Die most trustworthy, wo du an jeden Top-Entscheider weltweit rantreten kannst, direkt rankommst. Und deswegen macht LinkedIn natürlich da auch ein eigenes Geschäftsmodell in groß die Hand auf, weil die sagen, okay, auf unserer Plattform, sophisticated, kriegst du richtig, richtig Plusumsätze raus, also kosten wir auch mehr für unsere Lizenzen und was man alles da auch zahlen kann. Ne? Ja, und damals hatte ich, wie gesagt, dann einfach nur die Idee zu sagen, ich möchte dieses Filmformat entwickeln und es ist ja noch nichts geschrieben gewesen, also es ist ja immer on the fly ganz spontan entstanden, wir haben keine Fragen vorweg reingeschickt, wir haben einfach drauf losgelegt, wir hatten Rohmaterial von bis zu 3 Stunden, haben dann da die besten 5 Minuten rausgecuttet, alle Rechte abtreten lassen dafür, dass es eben quasi kostenfrei erstmal war, dass ich da rechtlich mitarbeiten kann, weil dafür bin ich ja Jurist. Und das war auch ganz gut so, weil dadurch konnte ich damit machen, was ich wollte und auch für Wettbewerbe einreichen etc., ne, wo es gepasst hat. Mhm. Und der Erfolg gab mir dann ja recht. So, aber Erfolg ist auch für mich nicht nur monetärer Erfolg, sondern erstmal was Ideelles, sag ich mal. Ja, etwas moralisch Feines, Integres erstmal aufzubauen, zu schützen, Brand Safety als Thema auch, sich darum zu kümmern, dass das nicht auf irgendeinem Blödsinn ausgespielt wird, sondern wirklich immer High-End cool ist, wenn das mein eigenes Ding sein soll, weil ich will keinen Blödsinn abliefern. Ja? Und insoweit haben aber trotzdem alle händeringend mitgemacht, weil die verstanden hatten damals, wie der Hauptgeschäftsführer von Bitkom oder der Chief Evangelist Brand Marketing von Google, der mich selber nochmal eingeladen hatte, eben ganz damals, der hat heute auch nur, I don't know, 5000 Follower. Ich habe halt das Vielfache davon schon lange gehabt. Microsoft Deutschland, Serviceplan PR, Merlin Entertainment, Italdesign, also ganz große, namhafte Firmen und viele kleinere. Und die haben natürlich händeringend mitmachen wollen, weil sie es spannend fanden und ich die Reichweite sozusagen auch verschenkt habe. Ja. Mhm. Und das Standing. Und da hat es erstmal nichts für gegeben, wollte ich aber auch nicht, weil ich wollte erstmal was aufbauen. Und wir haben diese fertig geschnittenen 5-Minuten-Filme aus den bis zu 3 Stunden sozusagen dann nochmal jeweils an das Corporate Communications Team abgeschickt von jeder Firma und offiziell freigeben lassen, freizeichnen lassen. Und dadurch war das immer eine feine Nummer auf Augenhöhe, wo man sich die Augen geschaut hat und wusste, okay, das Ding funktioniert, ist freigegeben worden, offiziell, habe auch die Logos bekommen, Testimonials bekommen und so habe ich meinen ganzen Sales-Pitch-Deck sozusagen auf der Homepage auch immer wieder aufblasen können und das gehabt, was ich jetzt brauche, um loslegen zu können. Eigentlich fange ich jetzt erst so richtig an mit dem ganzen Thema Akquise.
Das ist ganz spannend, weil du hast ja diese Reihe abgedreht und auch groß investiert eigentlich, weil das war ja dann nicht nur deine Arbeitszeit, das waren ja auch Reisekosten, das waren ja Produktionskosten, das alles hast du auf dich genommen und dennoch war es dann ab einem gewissen, also nachdem du diese Reihe gedreht hast, war ja erstmal ein bisschen Ruhe bei dir sozusagen, beziehungsweise nur nach außen hin, weil du hast mir mal verraten, wo wir uns getroffen haben, dass es ja dann auch recht turbulent zuging um eine Zeit mit der Marke auch. Kannst du uns da mal in diese doch schwierige Zeit auch mitnehmen, weil ich glaube, das ist für den einen oder anderen Hörer, Hörerin auch super spannend zu sehen, wenn man diesen Weg einer Marke geht, dann muss man ja auch für die Marke einstehen. Also man muss auch schauen, dass die Rechte der Marke gewahrt werden, etc. Was ist da vorgefallen?
Ja, wie fange ich da an? Also grober Ablauf war, ich hatte zudem auch eine Medienpartnerschaft von Anfang an mit Audimax. Kennst du die? Mhm. Das ist ja Deutschlands größte Studentinnen- und Schülerinnen-Magazin. Und zwar in Print mit 220.000 Auflage bundesweit. An jeder Uni sind die. 5-mal im Jahr. Früher noch größer, weil vor Corona hatten die das Doppelte an Auflage sogar, glaube ich. Und inklusive auch, was die jetzt aufbauen mit online natürlich, was da noch alles dazukommen wird. Aber ich hatte damals eine Seite, die heißt audimax.de/Königsklasse. Und so gesehen war das schon, bevor ich die Marke hatte, eine erste Aufbauarbeit zum Start der Marke sozusagen. Weil das quasi klar war, ich bin das Königsklasse-Ding, Audimax ist Audimax, deswegen gibt es die Seite audimax.de/Königsklasse. Das ist meine Seite bei denen, wo die quasi so gesehen schon Lizenznehmer sind von mir seit 7 Jahren zur Marke Königsklasse. Mhm. Ne? Und damit zusammen, auch in Print abgedruckt und so Geschichten, haben wir dann diese Filmreihe aufgebaut und dann wöchentlich ausgestrahlt. Und dann hat jeder von den Leuten, die da mitgearbeitet hatten, vor und hinter der Kamera, und ich hatte ein tolles, dankbar, also bin ich sehr dankbar drum herzlich auch, Schöne Grüße an alle, fühlt euch geknuddelt von meinem Kamera- und Cutter- und Postproduktionsteam, weil das waren auch teilweise Freunde, die mir geholfen haben, das aufzubauen, weil ich auch gar nicht so viel Geld hatte damals. Ich habe das in ALG 1 aufgebaut, die ganze Geschichte. Und offiziell richtig gegründet, hier mit KVR und Ordnungsamt und Gewerbeamt und was auch immer, war erst ein Jahr später, als das Ganze schon online war. Ne? Und ich habe auch, als das alles dann online war und das auch diese Bekanntheit bekommen hat darüber, dass auch die Firmen das bei sich auf ihrer Firmenseite teilweise geteilt hatten oder der Bitkom hat 70.000 Twitter-Follower und hat das da gepostet, als hier war Martin Grosse zu Besuch und hat Königsklasse mit dem Bernhard gedreht. Da war dann für alle draußen klar, aha, okay, guck an, Königsklasse ist der Martin. Weil das alle so von sich aus auch weitergetragen haben. Ne? Und das war ein spannendes Ding, weil normalerweise hast du eine Agentur, die im Hintergrund ist, die für die Firma Filme macht, die aber dann zum Beispiel BMW selber rausbringt als BMW-Film. Das ist nicht der Jung von Matt oder wie sie alle heißen Film, das ist der BMW-Film von BMW. Ne? Mhm. Bei mir war das anders. Königsklasse hat so einen prägnanten, schönen Namen und Touch und vom Format und so gehabt und Wohlwollen von allen, dass alle auch in diesem Barter, sag ich mal, gesagt haben, wir möchten gerne diese Filme bei uns posten. Aber als Königsklasse-Filme, ne, vom Martin. Und dann habe ich auch noch, wie gesagt, Geld in die Hand genommen und diese Preise gewonnen, die auch für Marke stehen und für die größten Sachen und auch weltweit. Ich war dann der Einzige, der Finalist bei den LinkedIn Marketing Awards war. Der einzige Deutsche. Und als Influencer-Agentur Königsklasse 1, wie das damals hieß, neben Mercedes Vans und neben Web Summit und neben Shell und Philips und Barclay und Bank of Greece und die großen Namen, die man so kennt, und dann stand plötzlich Königsklasse daneben. Ja, irre. Ja. Und dann habe ich es auch noch geschafft, darüber, dass ich die Awards hatte, in die Juries der Awards zu kommen und sitze jetzt bei der IADAS, das ist die International Academy of Digital Arts and Sciences in New York City, sitze ich als Martin Grosse neben Matt Groening, der Erfinder der Simpsons. Na, so. Und nachdem überall Königsklasse rausposaunt ist, habe ich dann gesagt, okay, jetzt nehme ich das letzte Geld noch in die Hand, das ich noch habe und melde für 300 Euro beim Deutschen Patent- und Markenamt 3 Nizza-Klassen als Marke Königsklasse 1 an. Das war damals Managementberatung, weil das im Prinzip das war, was ich getan habe für Social Media. T-Shirts, weil ich T-Shirts schon produziert hatte und Videoproduktion, weil ich ja Videos produziert habe. So. Und weil genau das draußen bekannt war, über die Jahre tatsächlich auch schon, habe ich das dann auch tatsächlich eingetragen bekommen. Ne? So kam das erstmal mit der Marke. Und sobald die Marke eingetragen war und ich parallel die Wette mit Thomas Gottschalk gewonnen hatte, das hat er auch nett eingelöst, da habe ich ihn dann bei seiner Lesung besucht. Der hat sich sofort erinnert, du bist doch der vom Flughafen. Ja.
Gibt es da tatsächlich auch ein Bild mit dir? Kann man auf königsklasse.de auch oder EU?
Nicht DE, nee, nee. EU, Königsklasse EU. Mit Ö und Punkt EU, genau. Ja,
genau, da kann man das Foto sehen.
Genau, das sieht man da.
Genau.
Oder einfach Königsklasse googeln, kommt auch ganz oben.
Dann ist ja was passiert, genau. Du hast es eingetragen, da ist was passiert.
Dann kriege ich von 20, 30 Leuten auf WhatsApp und Facebook Messenger damals noch irgendwelche Nachrichten mit Fotos und dann hieß es, ey, bist du das hier mit dem Königsklasse-Podcast? Und ich nenne jetzt mal keine Namen, weil das sind große Konzerne und das ging dann auch vor Gericht am Ende tatsächlich und ich musste mich verteidigen, das war das Interessante. Nicht, dass ich verklagt werde, sondern ich muss mich verteidigen und klagen, weil ich zu Recht die Marke eingetragen bekommen hatte und ich habe auch geschafft, diese beiden Marken, die ich dann hatte, auch vor Gericht durchzusetzen und durchs Feuer gehen zu lassen, überprüfen zu lassen vor Gericht sozusagen. Ich kriege also diese Nachrichten von einem Königsklasse-Podcast, der explizit mit dem Sport spielt. Ja? Mhm. Und der wird so bundesweit beworben, also da haben die wahrscheinlich zig Millionen ausgegeben für, wenn man das hochrechnet. Und das kann man machen. Habe ich auch mal gemacht. Dann tut das schon fast weh, weil man sich denkt, alles, was ich da gerade erzählt und aufgebaut habe und rein investiert und reingesteckt habe, das ist eigentlich zunichte gemacht durch einen Knopfdruck bei einem Milliardenkonzern, der jetzt einfach seine Kampagne in seinem Namen fährt. Mit einer anderen Person vorne dran in der Show. Und ich fand das nicht cool. Und ich habe dann auch überlegt und dann habe ich mir irgendwie eine Gürtelrose eingefangen und verschleppt. Ich wusste auch nicht, was das ist. Und ich bei 3 Ärzten, die konnten nicht mal sagen, dass es eine Gürtelrose ist. Das war ganz mies. Dann war ich im Krankenhaus und hatte dann 9 Tage Krankenhausaufenthalt. Und die härtesten Drogen kriegst du ja da gegen die Gürtelrose, weil das hilft ja sonst nichts, außer Acyclovir und was auch immer. Und der neben mir saß, war ein hohes Tier von BMW und der hat mir gesagt, du Martin, da musst du was tun. Das kannst du dir nicht gefallen lassen, das ist deine Marke, die hast du geschützt, die musst du auch verteidigen. Wenn du die nicht verteidigst, um deine Frage zu beantworten, verwässert eine Marke. Und dann verwässert auch der Markenschutz und dann kann jeder irgendwann tatsächlich kommen und das löschen lassen. Und dann hat er auch recht, weil der Markeninhaber sich nicht um sein Eigentum gekümmert hat. Das ist ja ein Eigentumsrecht, dieses Intellectual Property, immaterielles Recht oder Gut. Und das musst du schützen und verteidigen, wie dein Augapfel. Und im Zweifel, wenn du es nicht tust, wie gesagt, wird es dir gelöscht. Und im anderen Zweifel kannst du auch schon sagen, ja, ihr dürft die Marke nutzen, dafür müsst ihr Lizenzgelder zahlen. Also markenrechtliche Lizenzen. Ne? Soweit sind wir aber nie gekommen. Also es war so, ich habe mich überfahren gefühlt, so war es ja auch. Ich habe dann diese Schmerzen gehabt, mein Dad ist gestorben gewesen damals eben. Und es war sehr persönlich und traurig und schmerzhaft. Und ich habe dann gesagt, kein Geld der Welt wird mich jetzt hier glücklich machen. Ich will mein Ding weiter durchziehen, was ich hier gerade mache. Mit mir da vorne dran, mit meinem Unternehmen, das ich hier so gerade geschützt bekommen habe. Wo alle gesagt haben, der Name ist arrogant, das wird nie klappen. Und das ist doch die Champions League und die verklagen dich so ungefähr. Also das waren alles so Stellschrauben und keiner wollte mich bezahlen, weil keiner vor 7 Jahren LinkedIn verstanden hat in Deutschland. Das kam auch noch parallel dazu, dass ich auch noch gesagt hatte, proaktiv, ich will jetzt mal dafür kein Geld haben. Aber alles dafür, was ich da reingeblutet habe, wollte ich jetzt nicht auch noch zuschauen, wie da irgendwer auf den Knopf drückt und mir das quasi wegnimmt für irgendeine Summe X. Das war damals Status quo und ich habe dann Anwälte konsultiert. Niemand wollte den Fall übernehmen, weil es zu groß war. Auch sehr interessant. Die tollsten Markenrechtsanwälte Deutschlands, ja, keiner wollte den Fall machen oder hat dann gesagt, ja, wir sind in Urlaub oder irgendwas krank, irgendeine tolle Geschichte. Aber niemand, ja, das sind zu viele Zufälle, als das Zufälle waren. Und ich habe dann aus meinem eigenen Netzwerk, lustigerweise, einen Top-Anwalt, den Dr. Metzner Rechtsanwälte, mache ich kurz Werbung für, hi, Michael. Der hat dann die Abmahnung rausgeschickt, den Fall übernommen und wir waren dann einmal für eine Millisekunde in einer Verhandlungssituation, wo es hieß, ich soll eine Zahl nennen und dann wird das gezahlt und gut ist. Und das habe ich eigentlich beim besten Willen nicht eingesehen, weil ich wusste auch nicht, was soll ich Ihnen sagen, 2000 Euro im Monat? Ja, bestimmt, aber dann lachen die sich ins Fäustchen. Also ich habe keine Ahnung von marktüblichen Preisen in diesem Segment. Ja. Und wenn ich jetzt irgendwie sage, 2 Millionen, dann spielen andere Leute nicht mit, weil sie sagen, ja, das ist viel zu überheblich und zu übertrieben, darauf werden die sich nie einlassen. Und im Zweifel kriege ich noch eine Gegenklage auf negative Feststellung, dass das zu hoch ist oder wie auch immer. Also wurde mir auch von allen Seiten wieder schön Angst gemacht und dann habe ich gesagt, okay, dann lassen wir dieses Thema Geld wirklich liegen. Und dann irgendwann hat der Konzern seinen Podcast tatsächlich gelöscht, obwohl die den schon so hart beworben hatten. Ein zweiter wurde auch abgemahnt, der hat seinen Königsklasse-Podcast umbenannt in König Fußball und der ist dann auch eingestellt worden irgendwann. Und das Thema Geld war nie ein Thema. Und mich hat sehr, sehr gewundert dann doch tatsächlich. Ich habe auch gefragt, könnt ihr nicht einfach eine Zahl nennen? Nee, ich soll eine Zahl sagen. Ne? Damit ich halt da irgendeine lustige Spaßzahl nenne, die unter Wert ist sozusagen. Ja? Und insoweit kann man schon sagen, wollte nicht gezahlt werden. Mhm. Ja, ich habe auch alles versucht. Ich habe versucht, die CEOs und die CFOs anzuschreiben auf Xing und auf LinkedIn sogar. Das wurde mir im Nachhinein negativ angekreidet im Gerichtstermin. Ich hätte die gestalkt und was auch immer. Also da kann man kein Business machen, wenn du keine Vertrauensbasis untereinander schaffen kannst. Und deswegen habe ich gesagt, okay, gut, dass ihr das löscht. Und dann habe ich eine Klageschrift aufgesetzt und dann den Konzern noch verklagt auf Unterlassung und Schadenersatz, weil ich das rechtlich scharf fand, das machen zu müssen. Einmal, dass die Marke vors Gericht läuft, weil das ein spannendes Thema bei Marken ist. Die musst du auch wirklich einmal durchs Gericht tragen sozusagen. Kann ja passieren, dass in einer Löschungsklage die Marke vor Gericht wieder gelöscht wird, wenn jemand angreift mit einer Marke. Ist aber nicht passiert. Ja. Und Ballermann, weiß nicht, ob du das weißt, ist auch eine geschützte Marke und den André Engelhardt, der die Marke hat, den habe ich auch besucht und den auch konsultiert und der feiert das, was ich tue, hilft mir natürlich irgendwo auch nicht, aber ich baue das alles schön selber in Eigenregie weiter auf mit meinen Leuten, die ich in meinem Netzwerk habe und auf jeden Fall hat der 400 Klagen lanciert gehabt in den letzten 30 Jahren, der die Marke hat und immer gewonnen. Und das habe ich gar nicht vor. Mein Ziel ist nicht, Leute abmahnen und verklagen. Mein Ziel ist, ich möchte einfach mein Ding aufbauen weiterhin. Es kam leider Corona noch dazwischen, das ist auch noch so ein Punkt. Ja. Da durfte man ja nicht mehr drehen und ich drehe kein Video auf Zoom. Ne? Also in dem Format, was ich da mache. Passt einfach nicht. Ja. Und ich möchte natürlich dann dafür auch wertgeschätzt werden, was ich da tue, wenn es schon diese Awards früher gab, was die größten der Welt sind so ungefähr. Und ich möchte dann dafür auch gerne nicht bloß so gewertschätzt werden, sondern ich möchte dafür auch bezahlt werden. Das Entgelt dafür wenigstens sehen. Ne? Das ist auch bei einem Job so. Du bist angestellt, weil du einen tollen Job machst, weil du deine Berufung findest und weil du dich entwickeln und entfalten kannst in deinem Job. Und dann willst du auch dafür bezahlt werden. So. Ne? Und ich wollte tatsächlich auch mit meiner Königsklasse-Geschichte, die ich da aufgebaut hatte, mit der Gründung und dem Startup und dem Filmproduktionsthema und LinkedIn-Marketing-Agentur dafür bezahlt werden.
Verstehe. Ja, genau. Dann lass uns doch jetzt, weil du hast ja schon eine super Überleitung selbst gebaut, weil du es ja schon mehrmals angedeutet hast. Im Endeffekt war es bisher ja vor allem Aufbauarbeit und Investitionen in die Marke. Jetzt hast du ja auch schon konkrete Pläne, was du mit der Marke machen möchtest. Und auch zum gewissen Grad würde ich sagen, ja, auch ein bisschen neu zu positionieren. Wo soll es mit Königsklasse hingehen und wo ist da dein Business Case dahinter?
Genau. Also das Schöne ist, ich habe das alles in Echtzeit quasi in Netzwerkforschung mir selber angelernt, was das alles heute ist. Und vor 7 Jahren wusste ich selber nicht, was Personal Branding bedeutet. Das Wort gab es wahrscheinlich in Deutschland noch gar nicht. Es gab vor 7, 8 Jahren auch keinen Podcast in Deutschland als Wort, dass es durchgesetzt und bekannt wäre in Deutschland. War einfach so. Das kam ja alles erst. Ja? Oder Social Selling, wie es heißt, Relationship Selling und Content Marketing und was auch alles. Die Idee war damals, ich habe eine Studie dann später erst gefunden, die hat bestätigt, was ich tue. Die hat gesagt, Authenticity Gap von Fleischmann-Hillard, von einer der größten PR-Firmen aus New York City wieder, glaube ich, die in Deutschland eine große Studie jedes Jahr fahren. Authenticity Gap, und da hieß es damals schon, 91% der Deutschen finden GeschäftsführerInnen unglaubwürdig. Und das ist doch mal eine sehr, sehr spannende Thematik. Und das Authenticity Gap habe ich mir natürlich vorne draufgeschrieben. Dafür mache ich diese Videos, Social CEO auf LinkedIn, damit machst du einen coolen Geschäftsführer ab, sozusagen. Ja. Dafür haben wir auch die Preise mitgewonnen. Auf der anderen Seite war es immer so, ich möchte dieses Social Hub haben, dieses Inspirational Hub für die jungen Leute, die einen Blick in die Wirtschaft kriegen und einen lustigen Zugang und nicht zugebombt werden mit medienwirksamer Werbung von Firmen über ihre Produkte und sonstigen Gedöns, was alle machen. Ja. Dass es authentisch, wie es heute heißt, und glaubwürdig und locker rüberkommt, wie bei Stromberg, locker durch die Hose atmen. Weil die wollen sich das ja auch angucken. So, und früher war das das Social CEO-Thema. Dann mit dem Markenstreit, was ich da noch hatte, bin ich dann bei Licensing International Mitglied geworden, habe dann versucht, die Marke einfach nur zu verticken, sozusagen, als Lizenz, wie der Ballermann-Mensch das macht, dass du dann halt Königsklasse-Partys hast, Königsklasse-Utensilien, Merchandise, Königsklasse-Modelinie, wollte niemand machen. Fand ich auch sehr, sehr bedenklich fast schon, oder interessant auf jeden Fall, warum sich da niemand rantraut. Und heute, wie gesagt, weiß ich das wegen dem Foto mit der UEFA vielleicht, I don't know what, ja, aber da bin ich dann auch schnell wieder raus. Das hat mich ein Schweinegeld gekostet, habe aber ein gutes Netzwerk aufgebaut. Und dann zuletzt, durch diese große Umbruchsphase, ich meine, auch der Rechtsstreit hat 3 Jahre gedauert und in der Zeit habe ich mich nur noch finanziell um den Rechtsstreit gekümmert, um die Marke, um die zu schützen und weiter aufrechtzuerhalten. Und habe auch in der ganzen Zeit, auch als Corona noch kam und so, was ja auch nochmal 2, 3 Jahre insgesamt fast gekostet hat, gar keine Filme produziert. Das heißt, die Filme, die man heute sieht, sind im Wesentlichen alle 2017 entstanden. Ja. Und dazwischen habe ich vielleicht 2, 3, 4, 5, 6 nochmal nachgeschossen und habe ja auch mit Reinhard Springer zum Beispiel drehen dürfen, der Urvater der Werbeindustrie in Deutschland, von Springer Jacobi, was später Jung von Matt wurde. So, also da sind die aus der Kaderschmiede her. Genau, aber im Endeffekt, durch die Pause kam Folgendes: Ich bin Mitglied bei BVMW geworden, der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, als Unternehmensmarke und Kennzeichen Königsklasse. Und die haben sich dann auch nach 3 Jahre Lehrgeld darum gekümmert, dass ich dann mit 2 anderen Firmen aus München in ein Projekt aufgenommen wurde, wo eine Dozentin, die Katrin Keil, schöne Grüße, von dem Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, IFKW, von der LMU München offiziell, den Studierenden als Wintersemesterarbeit gerade frisch 23, 24 aufgetragen hatte, sich alle meine Filme mal anzugucken. Und den Außenauftritt und so. Und dann haben die einen Fragebogen gemacht und über 80 Studierende gejagt. Und da kam raus bei der Frage, das ist die beste Frage, mit der gehe ich jetzt auch hausieren gerade werblich sogar als Anzeige beim W&V Technomics Newsletter, der gerade läuft. Würdet ihr lieber einen Königsklasse-Film gucken oder einen klassischen Imagefilm? In Klammern auf Social Media. Und die Antwort war, genauso gerne würde ich einen Königsklasse-Film gucken wie einen klassischen Imagefilm von egal welcher anderen Agentur und Firma. Und die Aussage ist Gold, weil dann sagt die Gen Z aus ihrer Brille bestätigt quasi das, was diese großen Awards in der Wirtschaft schon bestätigt hatten. So sporadisch. Und die Gen Z, ich meine, das sind keine irgendwas Leute, das sind halt wirklich Top-Studierenden von der IFKW, von der LMU München. Ja? Und das war eine große Kohorte von bis zu 100 Leuten fast. Und die fanden das dann sogar so gut, dass sie gesagt haben: Mensch, wir wollen da selber mitmachen. Jetzt hat das Format einen neuen Touch, einen neuen Anstrich. Ich habe gesagt, ich gebe die Bühne frei. Ich bin der Markeninhaber und die Greta von Fridays for Future sozusagen, der Martin von Königsklasse im Hintergrund, ja, dem die Marke gehört, der da irgendwie dann auch das Merchandising dazu macht und was auch alles. Und die Sendung produziert sozusagen als Firma, als Agentur mit meinen Leuten, die wieder tatkräftig mithelfen. Danke auch an Stees.de unter anderem. Und das Thema ist tatsächlich, die Sendung ist jetzt einfach auch ein Interviewformat in Spaß, aber es geht jetzt wirklich darum, die Gen Z interviewt CXOs. Und das ist ein super spannendes Ding, weil natürlich auch bei Audimax, da werden ja viele Werbeplätze gebucht von großen DAX-Konzernen, die möchten alle an die junge Zielgruppe ran. Und ich bin jetzt quasi schon in der jungen Zielgruppe drinnen und ziehe die quasi proaktiv da rein, dass die dann selber den Brückenschlag zu den CXOs machen. Und die feiern das selber ab. weil sie es toll finden, dabei zu sein, weil es Königstasse ist. Alles, was ich aufgebaut habe, schenke ich denen quasi auf dem Silbertablett jetzt. Und dadurch wird das Ganze jetzt so eine studentische Bewegung als nächstes. Und mit Audimax werden wir auch diese Medienpartnerschaft jetzt ausbauen und ausrollen, dass wir auch das offiziell Audimax Königsklasse nennen werden und das dann wirklich durch Deutschland jagen und schieben. Und das wird eine richtig große Geschichte werden, wo ich einen Plan gemacht habe, 52 Filme mal zu produzieren bis zum Wintersemester. Das ist realistisch machbar. Wir sind schon bei Film Nummer 8 morgen. Und wenn ich so in dem Tempo weitermache und neue Leute finde, die es unterstützen, dann schaffen wir 52 Filme fertig zu haben, im Zweifel sogar schon bis zum Start Wintersemester, wo dann nicht mehr wie damals 16 Filme in 4 Monaten wöchentlich kommen und dann ist aus und dann fragt jeder, hä, was ist jetzt? Das war ja genau das Thema. Alle fragen mich, was ist denn die Königsklasse? Weil es gibt nichts, was da irgendwo läuft, weil die Filme sind ausgelutscht und die sind alt. Aber wir produzieren jetzt neue und die kommen dann wirklich jede Woche ab Oktober zum Wintersemesterstart, ist die Idee, ein Jahr lang. Und während des Jahres produzieren wir natürlich fleißig weiter. Und dann wird man auch gucken, dieses Geschäftsmodell zu barer Münze zu machen, weil wir dann nicht mehr nur gucken, dass Audimax Anzeigen verkauft, sondern am besten möchte ich dann mit uns gemeinsam die Filme auch bezahlt bekommen als Sendung. Ne? Und auch Serien produzieren, Employer-Branding-Filme machen. Das ist ja da, wo das Geld gerade liegt, wo alle ausgeben müssen, weil wir haben demografischen Wandel, wir haben Fachkräftemangel, wir brauchen die Gen Z und die Gen Z-Ansprache ist ganz oft cringe. Und das hier ist null cringe. Und das ist hier eigentlich jetzt die Bewegung der Studierenden für die Studierenden mit einem Blick in die Zukunft, mit einem Blick in die Firmen, mit den richtigen Leuten, die da vor der Kamera sind.
Cool. Das heißt, jetzt auch nochmal, es ist jetzt nochmal eine Investition im klassischen Sinne, weil du musst die Filme ja nochmal vorproduzieren, aber es ist, der Plan ist dann quasi, deine Zielgruppe, an die du verkaufst, ist in dem Fall die Unternehmen, die für ihr Employer Branding etwas tun wollen. Korrekt?
Richtig, genau. Ich muss noch eins dazu sagen, das ist natürlich so, ich kann jetzt auch gar nicht so viel da rein investieren. Ich habe, wie sagt man das denn, das Ganze bootstrapped hochgezogen, ja, ohne Investoren, ohne Fördergelder, ohne Fördermittel vom Staat und sonstiges. Da wollte mich auch keiner unterstützen in der Zeit beim Aufbau damals aus Gründen, wie gesagt. Habe nur selber rein investiert und das Schönste war, wir hatten den Gerichtstermin im November 22, also jetzt vor 1,5 Jahren ungefähr. Und der ging nicht so ganz aus, wie ich dachte. Ich dachte, nach dem Rechtsstreit erledigt sich das auch finanziell und dann ist gut und dann habe ich mein Topfgeld und kann dann auch davon das Ganze weiterziehen. Stattdessen war das vor Gericht so, dass da leider auch in der ersten Instanz nicht tendenziell alles so abgesegnet wurde, wie ich das so gedacht hätte und meine Anwälte. Und daraufhin hieß es natürlich, vergleichen Sie sich doch am besten. Und die Gegenseite hat auch gesehen, dass ein Risiko da ist. Also haben wir einen Vergleich gemacht mit dem großen Konzern und ich. Und der Vergleich sah vor, dass die tatsächlich eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgeben, nie wieder so einen Podcast zu machen und dann sonst im Straffall wirklich richtig zahlen müssten, gleichzeitig auch mich aus egal welchen Rechtsgründen nicht mehr angreifen dürfen mit dem Thema Königsklasse. Und das ist schon mal ein Statement nach außen von dem größten Konzern, den es da tatsächlich war für einen bestimmten großen Bereich in Deutschland, bei dem alle Mitglieder Werbepartner sozusagen sind. Egal, wen du da kennst, alle möglichen Firmen werben bei denen. Und das ist schon ein Statement gewesen und ist leider auch so ausgegangen, dass ich dann die Zeche zahlen durfte dafür. Also das war die Einigung, ich kriege alles, was ich will und ich darf von 2 Großkonzernen, die da vor Ort ihre Anwälte reingeschickt hatten, deren Anwaltskosten noch tragen, damit sie das so unterschreiben. Und das hat mich wirklich in Ruin getrieben und zigtausende Euros dann insgesamt über das Ganze mit Privatkredit finanziert und so ein Zeug. Das darf ich jetzt noch weiter abstottern und letztes Jahr war mein Burnout-Jahr, wo ich wirklich im Krankenhaus wieder war, Kardiologie, keine Schlafphasen mehr hatte. Ich bin alle 2 Stunden aufgewacht mit Schnappatmung und wirklich so Panikattacken. Ich habe eine Psychotherapie machen müssen letztes Jahr, deswegen auch. Müssen Sie sich mal vorstellen, wegen so einer tollen Idee, die so zündet, die solche Awards abwirft, wo du selber Geld reinsteckst und dann sowas passiert, kriegst du hinten raus nur auf die Fresse kassiert sozusagen. Und das hat schon sehr weh getan, muss ich sagen, nach allem, was ich da aufgebaut hatte. Und ich bin aber zum Glück da durchgekommen. Und ich habe dann auch parallel bei Firmen angeheuert, deswegen heißt es ja auch Sidepreneur, und war dann im Vertrieb angestellt, bin ich noch. Ne? Und mache das aber im Arbeitsvertrag genehmigt, parallel. Und das ist natürlich eine schöne Kiste. Dadurch kann ich mich jetzt auch hier wieder weiter finanzieren und sanieren und muss jetzt halt einen sauren Apfel beißen, beziehungsweise bin sehr dankbar drum, dass es in München tolle Leute gibt, auch viele junge Leute, die eben Bock haben, sowas zu unterstützen und das wirklich gemeinsam hochzuziehen, weil sie verstehen, worum es geht.
Und es zeigt ja auch nochmal, wie sehr du an das Thema auch weiterhin glaubst, das groß zu machen und wie sehr es dir auch am Herzen liegt. Das heißt, ganz konkret, lass uns da nochmal jetzt so den Bogen schließen, sozusagen, zur Königsklasse. Wir sehen neue Formate ab Oktober geplant. dann geht es darum, die Generation Z und vielleicht auch noch früher näher an Unternehmen ranzubringen, an Führungskräfte ranzubringen, denen sogar eine Stimme zu verleihen, auch die wichtigen Fragen an Unternehmen sozusagen und Unternehmenslenker zu stellen. Und darauf basiert dann quasi auch so dass die neue Markenausrichtung.
Ganz genau. Ich meine, die Idee ist, nach dem allem, was ich erzählt habe, wofür die Marke Königstrasse europaweit auch eben geschützt ist, jetzt erstmal diese Videogeschichte zu lancieren. Dann parallel einen Podcast zu machen. Da bist du sehr gerne herzlich dabei in der Folge, beziehungsweise wir können auch gerne zusammen den Podcast machen. Ich suche immer Sparring-Partner, die das mit mir gemeinsam machen, weil ich bin auch kein Experte, was solche Sachen angeht. Zum Beispiel Königstrasse Events. Wir wollen eine große Eventreihe starten, auch irgendwann zu der Zeit, wenn wir die ersten Videos launchen. Und ich war da tatsächlich bei einer sehr, sehr geilen Riesenlocation, wo wir einen tollen Deal zusammenkriegen, dass wir da auch wirklich die fettesten Räume kriegen. Das ist richtig modern und top VIP-mäßig, aber wo viele Konzerne auch das Zeug buchen, so als New Work Offices und so Geschichten und Workshop-Tage und so, um den besten Arbeitstag des Lebens zu kriegen sozusagen. Mhm. Und da planen wir wirklich einfach mal ein Event hochzuziehen mit eben Top-Entscheidern, Dozenten, Präsidenten von Unis und eben jungen Leuten, Gen Z, Gen was auch immer, von 18 plus bis 28 oder so, von allen möglichen Unis auch in Deutschland oder in München und da bis zu 500 Leute einfach zusammenzukarren. Und ich glaube, mit dem, wie wir das gerade aufbauen, kriegen wir das auch tatsächlich gewuppt. Und gleichzeitig habe ich dafür auch einen Sparring-Partner. Also das ist der Christian Hiering von City Companion, der natürlich selber Events macht und da sehr, sehr bekannt ist und das sehr erfolgreich mit seinen Eltern, glaube ich, so Events, Firmen, Events, Galas, Modeschauen, bis zu 2000 Leute sogar. Ja, und wir wollen einfach jetzt mal aus der Taufe dieses Event Königstrasse live heben, dass wir diese Live-Interviews machen und die Leute einbinden, ohne Speaker und so Geschichten.
Mhm. Genau. Wenn wir uns so dem Ende eines Podcasts annähern, dann stelle ich immer noch so kurze Fragen.
Stell sie nicht!
Die ja persönlich so schön, ja. Natur sind und die auch relativ knapp beantwortet werden wollen, weil wir wollen ja deine spontane Meinung dazu hören. Und zwar die erste Frage ist, wenn du jetzt so auf die letzten Jahre zurückblickst und auf deine unternehmerische Reise, gab es da bestimmte Ressourcen, die dich besonders geprägt haben? Das könnte ein Mentor sein, das könnte ein Buch sein, Events, vielleicht war es auch ein Podcast oder ein TEDx-Talk. Ich weiß es nicht. Was kommt dir da sofort in den Kopf?
LinkedIn natürlich auf der einen Seite, mit allem, was ich aber da aufgebaut hatte vorher, die ganzen 16 Jahre oder damals halt weniger als 16, 9 oder so. Und das andere Thema ist ganz sicher die Leute, mit denen ich arbeiten durfte, also sowohl hinter der Kamera als auch vor der Kamera, also gerade auch die Protagonisten in der Show, die ich interviewen durfte, diese Top-Entscheiderinnen, da von denen diese persönlichen Antworten zu kriegen, die niemand stellt, die niemand kriegt, das hat mir so viel beigebracht selber für mein eigenes Leben, dass ich mir immer noch selber gerne, nicht weil ich mich da beweihräuchere selbst, sondern weil ich gerne einfach nochmal mir in Erinnerung rufe und das Top of Mind präsent haben möchte, wie diese Leute ticken, weil die so tolle Insights liefern und so viele Inspirationen bringen und Motivation bringen, dass ich mir selber manchmal wirklich 16 Folgen am Stück einfach selber reinziehe, um da wieder einen Blick für zu haben, was da eigentlich wirklich draußen los ist und wie die Top-Entscheider, die es jetzt in Anführungszeichen geschafft haben, ja, die da oben sitzen aus Gründen, mit ihren Werten, die sie eben vertreten, auch wirklich einem mitgeben können.
Wenn du so es gibt wahrscheinlich nicht den typischen Alltag bei dir, aber wenn du so ein Tool hättest, abseits von LinkedIn, auf das du nicht mehr verzichten könntest, welches Tool wäre das?
WhatsApp.
WhatsApp, okay. Weil Hauptkommunikation drüber stattfindet bei dir, mit deinem Netzwerk, oder?
Ja, doch, genau.
Spannend. Und vielleicht noch zum Abschluss die Frage, wenn du jetzt nochmal zurückblickst, es sind ja jetzt ziemlich genau 7 Jahre, wenn du dem Martin von vor 7 Jahren einen Ratschlag geben dürftest, welcher wäre das?
Nimm nichts persönlich in der Arbeitswelt. Das ist was ich selber von meinem Dad gesagt bekommen hatte, sozusagen an seinem Sterbebett. Der war ja Deutscher und ist ausgewandert auf die Philippinen und ist dann leider an Alkoholsucht und Leberzirrhose gestorben. Aber als wir ihn dann noch das letzte Mal besuchen konnten, meine zwei Brüder und ich, dann hat er mir persönlich gesagt, nimm nichts persönlich in der Arbeitswelt. Da draußen gibt es Idioten, die meinen das im Zweifel sogar nicht mal böse. Die meinen es nicht mal böse im Zweifel. Die wollen einfach ihre Agenda durchdrücken, was da gerade bei denen läuft. Und es läuft vielleicht manchmal gegen deine eigene Agenda, aber nimm es nicht persönlich, weil das dir sehr viel Ressourcen klaut. Ne? Und ich bin halt so eine Mimose und so ein Künstler und Musiker und so im Herz und so und immer noch Kind geblieben. Auch mit 41 fühle ich mich immer noch wie 12 oder 18 oder I don't know. Ja? Ich benehme mich auch teilweise so, aber es funktioniert ja für mich, weil es authentisch irgendwie diesen Erfolg gibt. Und ich muss mich dadurch auch nirgends verstellen. Ich bin immer ich so. Und das ist etwas, woran ich schon noch ein bisschen arbeite, aber das geht schon in die richtige Richtung.
Ja, lieber Martin, mir hat es super viel Spaß gemacht. Jetzt sag uns noch zum Schluss, wo man mehr zu dir erfahren kann und zur Königsklasse. Welche zwei Links sollen wir vielleicht in die Shownotes packen? Hier.
Sehr gerne. Also was natürlich sehr prägnant ist, als YouTube dann diese Ad-Dinger aufgemacht hat. Ich habe youtube.com/ad-Königsklasse mit OE. Das ist meine YouTube-Seite mit dem Ad. Wenn du Königsklasse auf YouTube eingibst, kommt erstmal alles Mögliche. Aber wenn du das so eingibst mit youtube.com/ad-Königsklasse, dann kommt man auf die Filme auf der Seite und das muss man einfach noch ein bisschen lustiger bewerben oder I don't know, vielleicht irgendwie mit QR-Code oder sonst was. Und ansonsten Königsklasse mit Öl auf Google eingeben, kommt nach Wikipedia gleich meine Seite. Und der Link ist dann da auch hinterlegt zu allen Firmen, zu allen Mitwirkenden vor und hinter den Kameras und auch zu allen Werbepartnern wie Audimax zum Beispiel. Und ansonsten martingrosse.com, kommt ihr auf mein LinkedIn.
Cool. Dann vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und ich bin gespannt, was wir so an Feedback kriegen zu diesem ganzen Thema Marken. Anmeldungen, Marken vertreten, all das, was wir heute besprochen haben. Es ist ja ein riesengroßes Thema gewesen, was wir jetzt sozusagen in einer guten Stunde durchgeritten sind sozusagen. Aber ich glaube, da ist viel Neues auch für viele Leute dabei. Also vielen Dank, lieber Martin.
Super cool. Herzlichen Dank dir, Peter. Toll. Hat Spaß gemacht.
Du möchtest noch mehr übers nebenberufliche Gründen erfahren? Dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur-Community und tausch dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.